Sieger, gut. Ja, ja, da strömen nämlich noch Leute rein und sonst würden wir nur gestört. Deswegen ist das gut so. Also die erste Reihe, die teuerste, ist noch frei. Also nicht im Kino, aber im Theater ist es die teuerste.
Ja, das war ein bisschen blöd. Kannst du später
rein? Ja, schon. Spielst du noch am Anfang was?
Ja.
Super. Ja, schön.
Ich wollte Grüßes machen, aber wir sagten.
Ja, ja.
Ist das okay?
Ja, 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 super. Was Kleines vorlesen, das finde ich so gut. Ein Beispiel davon, ja, wie Gott durch uns wirken kann. Wie kreativ Gott ist. Und darum geht es ja auch immer wieder, zu verstehen, zu glauben, zu erwarten, dass Gott dich und mich gebrauchen kann. Und dass es Dinge sind, die wir leben können, dass wir auf natürliche Weise übernatürlich leben können. Und Gott das möchte und mit uns ist dabei. Es war 1965, während eines Familientreffens in Florida, als eine Großmutter um 2 Uhr nachts alle Anwesenden aufweckte und die Anweisung gab, leere Colaflaschen, Korken und Papier zu holen. Ich habe von Gott eine Botschaft erhalten, sagte sie. Die Menschen müssen sein Wort hören. Sie schrieb Verse auf das Papier. Die Enkelkinder steckten sie in Flaschen, die sie dann verkorkten. Und dann deponierten sie über 200 dieser Flaschen in der Brandung von Cocoa Beach. Während der nächsten Jahre meldeten sich bei ihr immer wieder Menschen und dankten ihr für die Bibelverse. Sie starb im November 74. Im darauffolgenden Monat traf der letzte Brief ein. Liebe Frau Gause, diesen Brief schreibe ich bei Kerzenschein. Wir haben auf unserer Farm keinen Strom mehr. Mein Ehemann wurde im Herbst getötet, als sich der Traktor überschlug. Er hinterließ 11 kleine Kinder und mich. Die Bank hat uns den Kredit gekündigt. Wir haben nur noch einen Laib Brot übrig. Es liegt Schnee und in 2 Wochen ist Weihnachten. Ich bat Gott um Vergebung, bevor ich mich auf den Weg machte, um mich zu ertränken. Der Fluss ist schon seit Wochen gefroren, so dachte ich, es würde schnell gehen. Als ich das Eis aufbrach, trieb eine Colaflasche nach oben. Ich öffnete sie. Und unter Tränen und mit zitternden Händen las ich etwas über Hoffnung. Prediger 9, Vers 4. Ja, wer noch all den Lebenden zugesellt ist, für den gibt es Hoffnung. Hebräer 7, Vers 19, 6, Vers 18 sowie Johannes 3, Vers 3 waren ebenfalls angegeben. Ich ging nach Hause, las meine Bibel und danke nun Gott. Bitte beten Sie für uns, aber wir werden es jetzt schaffen. Gott segne Sie und die Ihren, eine Farm in Ohio. Wie kam diese lebensrettende Colaflasche von Cocoa Beach in Florida 9 Jahre später zu einem Fluss in Ohio? Sie dürfen nicht vergessen, es war ja kein beliebiger, sondern der richtige Fluss neben der richtigen Farm zur richtigen Zeit. Ich kann mir vorstellen, wie die Engelspatrouille für die Colaflaschen von Frau Gause einen Seufzer der Erleichterung ausstieß, als 9 Jahre, nachdem sie abgesandt worden war, die letzte Botschaft der Hoffnung abgeliefert worden war. Und beinahe kann ich auch schon Gottes Erläuterung für die Engel hören. Diese letzte wird ein Weihnachtsgeschenk sein, ganz ähnlich der ersten, die ich vor 2000 Jahren hoffnungslosen Menschen überbrachte. Colaflaschen wurden in Hoffnungsflaschen verwandelt. 3 der 4 Verse in der Flasche handelten von Hoffnung. Stellen Sie sich das vor. Es waren weder Worte über Gottes Macht noch über seine Wunder, ja nicht einmal darüber, dass er uns versorgt, was für diese Frau sicherlich sehr wichtig gewesen wäre. Nein, diese Dinge kamen nach der Hoffnung. Hoffnung ist für das Leben, was Samen für die Erde ist. Ohne sie können wir nicht fruchtbar sein. Ohne Hoffnung ist das Leben steril. Wir sind dann unfähig zu träumen, werden unsere Bestimmung nicht erreichen. Alles Gute, was im Leben erzeugt wird, wird aus Hoffnung geboren. Deshalb beginnt Gott an diesem Punkt. Auch Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Hebräer 11, Vers 1. Wo es keinen Glauben an die Zukunft gibt, gibt es in der Gegenwart keine Kraft. Ich glaube, letztlich geht es um eine einzige Entscheidung. Entweder man fängt an zu leben oder man fängt an zu sterben. Ohne Hoffnung zu sein, heißt buchstäblich den Sterbeprozess zu beginnen. Gott möchte, dass wir Leben haben und dass wir es in Fülle haben. Und es ist eine Tag-für-Tag-Entscheidung. Will ich das auch?
Entschuldigung.
Ja? Ja? Ich habe, das Mikro ist nur für die Aufnahme. Entschuldige bitte. Okay, aber wir singen jetzt auch nur noch ein Lied zum Einstieg und ja,
das ist meine Gitarre. Sein und ich möchte gerne mit einem Gebet beginnen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Menschen geschaffen hast in deinem Ebenbild. Und du hast uns geschaffen, dass wir Überwinder sind, Sieger sind, so wie Jesus es auch war. Und ich danke dir, Herr, dass du diese Natur in unser Leben hineinbringst. Und ich bete, dass du heute Nachmittag ganz deutlich zu uns sprichst und vor allen Dingen die Fragen beantwortest, die Einzelne hier haben. Ich bitte dich, Herr, dass du heute Nachmittag in Herzen hineinsprichst, das, was kein Mensch kann. Dass du unsere Herzen berührst, dass du uns mit deinem Feuer berührst, mit deiner Liebe, dass du uns mit Hoffnung berührst, Herr. Und dass wir ganz stark in uns diese Gewissheit bekommen, wir sind fähig zu überwinden in jeder Situation. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das kannst, was kein Mensch tun kann. Du kannst uns dabei helfen. In Jesu Namen bete ich es. Amen und Amen. Ich denke, wir haben ein angenehmes Problem, wenn es zu voll wird. Ihr dürft hier vorne gerne auf die Tische euch setzen und hier vorne erste Reihe ist noch ein Platz. Du bist mehr als ein Überwinder. Ich habe schon mal gefragt, was stellt ihr euch denn darunter vor? Da gab es so eine Antwort wie, ich möchte wissen, wie es geht. Und das andere Wort für Überwinder ist auch Sieger. Ich habe mal nachgeschaut in verschiedenen Bibelübersetzungen. Da gibt es zum Beispiel das Wort, wer überwindet, wird alles ererben. Es ist auch ein Durchringen. Es ist ein Sieg behalten und auch ein Triumphieren. Also wir sollen auch ein triumphierendes Leben führen. Und ich möchte euch gerne aus 1. Johannes 5, Vers 4 lesen. Da steht, jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Denn nur wer daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kann diesen Sieg erringen. Ich weiß, dass ganz viele Menschen mit dem Problem leben oder sich immer wieder rumschlagen. Wie bekomme ich ein echtes Überwinderleben hin? Wie bekomme ich es hin, dass mein Leben nicht ständig von Talsohle wieder zur Höhe geht, sondern dass ich so in ein kontinuierliches Leben hineinkomme? Und genau das möchte Gott in unserem Leben. Er möchte, dass wir in ein Leben kommen, das gleichbleibend ist. Das nicht immer rauf und runter ist, sondern gleichbleibend ist. Dass wir einfach wissen, egal, was auf mich zukommt, egal, welches Problem auf mich zukommt, egal, welche Herausforderung auf mich zukommt, Gott ist auf meiner Seite und ich werde daran erstarken und nicht daran fallen. Amen. Und genau das hat Gott sich vorgenommen. Und dazu hat er uns einige Ausrüstungen gegeben und unter anderem hat er uns gesagt, in Offenbarung 17, Vers 14, und mit ihm, mit Christus, siegen alle, die von ihm berufen und auserwählt wurden und ihm treu sind. Ich vergleiche das Leben manchmal wie so eine Art Schachspiel. Wir lernen, die richtigen Züge zu machen. Und es geht dabei gar nicht mehr darum, dass der Feind übermächtig ist und dass der unser Leben einfach zerstören darf. Der Feind ist längst besiegt. Und das weiß der auch sehr gut, nur ihr müsst es lernen, zu wissen, der Feind ist besiegt. Tod, Krankheit, Versuchung, alle diese Dinge, die unserem Leben begegnen, die sind bereits erledigt, die sind schon besiegt. Und wir müssen jetzt lernen, unsere Gedanken und unser Herz und unser Leben entsprechend umzustellen. Dass wir begreifen, nicht mehr wir sind die Opfer, sondern wir sind die Sieger, wir sind die Überwinder, weil Christus in dir lebt. Ich möchte euch die Ausrüstung dazu geben in Epheser 6. Viele von euch kennen die bestimmt auswendig, aber ich möchte sie mal lesen, damit wir uns wieder daran erinnern, was Gott eigentlich gesagt hat. Epheser Kapitel 6 von Vers 10. Denn Gott hat uns ja nicht alleine gelassen, sondern er hat uns eine ganz starke Ausrüstung gegeben. Und hier steht, für euch alle gilt, und übrigens das gilt für Frauen wie Männer, Kinder, egal welcher Altersgruppe wir angehören, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Es gibt da keine schwachen Christen mehr. Mit seiner Macht und seiner Stärke, also nicht mit dir, mit deiner Kraft, sondern Gottes Kraft ist es in dir, die den Sieg, die Kraft, die Freude ist. Nicht deine Kraft. Das müsst ihr einmal ganz klar unterscheiden lernen. Wir in uns sind so unterschiedlich und so schwierig und wir haben so viele Probleme. Aber Gott in uns, Jesus in dir, ist der, der kontinuierlich seine Kraft und seine Macht deinem Leben zur Verfügung stellt. Und da gibt's welche, die sagen immer, ich fühle mich nicht so. Ja, unsere Gefühle, die spielen immer woanders. Das muss man irgendwann mal begreifen, dass unsere Gefühle nicht relevant sind für das, was Gott tun will. Überhaupt nicht. Aber unsere Gefühle werden am Ende folgen und wir werden glückselig sein und wir werden die Herrlichkeit Gottes mit unseren Gefühlen erleben. Aber erst einmal heißt es, Christus kommt in dein Leben hinein durch die Wiedergeburt, indem du ihn einlädst und ihm dein Leben zur Verfügung stellst. Und dann sagt er, wenn du das tust, dann wirst du stark, weil du mit ihm verbunden bist, mit seiner Macht und seiner Stärke. Und jetzt gibt Gott uns die Ausrüstung. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Wie viele heimtückische Anschläge? Alle? Wer glaubt das? Alle. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über dieser gottlosen Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes, nicht deine eigenen. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit eurer Brustpanzer. Macht euch auf den Weg und verkündet überall die rettende Botschaft, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Feindes wirkungslos abprallen. Alle Versuchungen, alles, was so auf uns fliegt. Ich werde gerade erinnert an etwas, was mir passiert ist. Ich habe einen christlichen Sender, den man 24 Stunden sehen kann. God Channel ist vielleicht einigen bekannt über Satellit. Und wenn ich dann nachts da reingehe, dann ist mir mal passiert, dass ich über einen anderen Sender gegangen bin. Und da war irgendeine Pornoszene. Ganz, nur Bruchteile von Sekunden. Diesen Film wollte ich mir nicht anschauen. Ich wollte auf meinen christlichen Sender. Diese Szene ging in meinen Kopf, ging in meine Gedanken und ließ mich nicht mehr los. Und stand jedes Mal, selbst wenn ich meinem Mann begegne und ich bin seit 27 Jahren glücklich verheiratet, stand diese Szene vor meinen Augen. Ich hatte kein Bedürfnis danach und dennoch hatte der Feind es verstanden, durch Bruchteile von Sekunden meine Gedanken zu beeinflussen und dieses Bild von dieser pornografischen Szene in meine Gedanken hineinzubringen. Und dann wurde mir bewusst, dass es unreine Geister gibt, die umhergehen und die versuchen, jeden von uns zu erwischen. Die Versuchung ist keine Sünde. Was ich damit mache, daraus kann Sünde werden. Ich kann mich damit beschäftigen und kann mich da weiter noch hineinbegeben in dieses Medium. Oder ich kann in dem Moment sagen, und im Namen Jesu, und das habe ich gesagt, im Namen Jesu Christi, ich trenne mich von diesem Gedanken. Er hat mit meinen Gedanken nichts zu tun. Ich bin rein und ich bin heil in Christus. Und damit war das Ding gelöscht. Total gelöscht. Es ist so einfach und dennoch so brisant. Und wir alle sind mit diesen Bildern konfrontiert. Immer wieder. Und es geht in die Nachmittagssendung hinein. Wirklich, man kann sich fast nur noch schützen, indem man den Fernseher auslässt. So brutal ist es geworden. Und unsere Kinder sind nicht geschützt. Wir müssen unseren Kindern das beibringen, dass sie sich schützen dürfen durch das Blut Jesu Christi. Dass sie durch das Blut Jesu Christi die Macht haben gegen jede Attacke des Feindes in ihre Gedanken hinein. Und wenn du dich damit beschäftigt hast, wenn du länger schon dich damit beschäftigt hast, wenn du im Internet surfst und auf diese Seiten gegangen bist und dich da vielleicht sogar schon verbunden hast, indem du das immer wieder tun musst, dann kannst du das heute Nachmittag loswerden. Du sollst ein Überwinder werden. Und ich sag dir warum. Der Teufel hat nur eine Absicht. Er will dich nicht in irgendeiner Weise befriedigen, sondern er will dich brutal kaputt machen. Er will deine Ehe zerstören, er will deine sexuelle Beziehung zerstören, er will das Bild, was du hast, zerstören. Der Teufel hat Absichten, dein Leben radikal, total zu zerstören. Und er wird es versuchen, mit allen Waffen, die er hat, zur Verfügung stehen. Und Gott sagt zu dir, du bist stark durch meine Kraft. Du sollst dem Feind gebieten und du sollst ihm sagen, so weit und nicht weiter. Und das könnt ihr alle. Und ihr müsst diese Botschaft weitergeben an andere Menschen, die darin gefangen sind. Weil es gibt Männer und viele geistliche Männer, die im Internet sitzen und die dann Nacht für Nacht sitzen und sich da hineinbegeben haben, in diese sexuellen Szenen. Und es ist gefährlich. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Es ist das Wort. Jesus ist das Wort. Er selber ist die Macht in deinem Leben, die jeder Versuchung, die jeder Macht, die jedem Angriff des Feindes eine absolut entsprechende Waffe entgegenhält. Und nichts anderes wird den Feind besiegen. Keine endlosen Seelsorgen, keine ewigen Gebete. Du musst irgendwann lernen, die Waffe des Kreuzes zu nehmen und das Wort Gottes zu nehmen. Und du musst lernen, mit dem Wort Gottes umzugehen. Und am Anfang ist es schwierig. Man weiß nicht, welches Wort soll man jetzt nehmen. Wenn man sich überrannt fühlt vom Teufel, dann ist man völlig machtlos. Und dann ist es wichtig, dass vielleicht irgendjemand dir ein Wort sendet, vielleicht irgendjemand dir ein Wort telefonisch gibt oder der Prediger am Sonntag dir ein Wort gibt. Hör zu, Gott wird dafür sorgen, dass du das richtige Wort bekommst in dem Moment, wenn du es brauchst. Und das beginnt in allen Bereichen unseres Lebens, aber vor allen Dingen im Bereich der Sünde. Das ist der erste Punkt, den ich heute einfach mit euch kurz angehen möchte. Wie werde ich Sieger, wenn die Sünde in meinem Leben so übermächtig ist? Und da gibt es in Galater 3, Vers 13 und 14 einen wunderbaren Vers. Und ich werde euch das gleich mal demonstrieren. Galater 3, Vers 13 und 14. Da steht, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Nämlich dieser Fluch der Sünde. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Wie er vorausgesagt war, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Alle die, die ihr mit Gedanken zu tun habt, vielleicht ist ein Fluch in meiner Familie, vielleicht bin ich verflucht, vielleicht bin ich unter einem Fluch, weil mir nichts gelingt. Christus hat den Fluch getragen und auf sich genommen. Er hat alle Flüche gebrochen. Er hat sie besiegt. Und wenn du dich an Christus wendest und Jesus anrufst und sagst, Jesus, du bist für meinen Fluch gestorben. Du bist für das, was gewesen ist, gestorben. Ich nehme deine Rettung an. Ich rufe dich an. Komm mir zu Hilfe. Zieh mich raus aus diesem Sumpf. Zieh mich raus aus dieser ewigen wiederholenden Tat, die ich tue. Rette mich. Dann kommt Christus, dann kommt Jesus in dein Leben. Und wenn ihr das selber ausprobiert und nicht immer über andere Leute, dann werdet ihr schneller zu Siegern werden. Ich bin viele Male in meinem Leben, und Esther war das auch, ich bin auf dem Missionsfeld groß geworden, das heißt, ich bin 16 Jahre lang in Afrika gewesen, viele Male ganz alleine gewesen, vor Situationen, die mir viel zu schwierig waren, wo ich nicht mit fertig kam. Und dann habe ich jedes Mal eins gemacht, ich bin jedes Mal zu Jesus gelaufen, in meiner Verzweiflung, und habe ihn angerufen, weil ich wusste, ich kann niemandem jetzt um Hilfe bitten, ich brauche Jesus. Ein anderes Beispiel, nur mal, um euch zu zeigen, wie massiv solche Angriffe des Feindes sind. Und gerade wenn du im Dienst stehst, kriegst du sie Bombardement von allen Seiten. Wir waren mehrere Male in schwierigen Situationen, wo wir auch in Überfällen verwickelt waren, also dass Leute uns überfallen wollten, sie wollten uns töten. Das ist in Afrika etwas ganz Gewöhnliches, nichts Ungewöhnliches, wenn man nachts unterwegs ist. Und durch diese anfänglichen Schrecken, die dann damit verbunden waren, ich war 21 Jahre jung, hatte ich plötzlich mich geöffnet für einen Geist der Furcht. Das war mir nicht bewusst gewesen. Ich habe plötzlich Angst bekommen. Richtige, blanke Angst. Und diese Angst hat sich körperlich bei mir ausgewirkt, dass ich Schmerzen bekam in meiner Leber oder in meinen Galle oder wo auch immer, jedenfalls in meinen inneren Organen hat sich alles zusammengekrampft. Ich hatte solche mörderischen Schmerzen, dass ich geschrien habe. Ich habe mich mit Fieberschüben auf der Erde gewälzt, weil ich nicht mehr klar kam mit meinen Schmerzen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich war ja kerngesund, junge Frau, frisch verheiratet. Ich war auch noch nicht schwanger. Und jetzt diese Wahnsinnsschmerzen. Und dann habe ich mich da mit ein paar Wochen rumgequält, bin dann von Hospital zu Hospital, in Afrika gibt es ja gute Missionare, die gute Krankenhäuser haben, immer wieder hingegangen, habe gesagt, untersuchen Sie mich bitte, was ist los mit mir? Ich halte die Schmerzen nicht mehr aus. Und dann eines Tages bin ich richtig, zwischendurch habe ich immer gebetet. Ihr kennt das wahrscheinlich so, dieses, oh Herr Jesus, bitte hilf mir jetzt. Und oh, nur lieber Heiland, bitte tu etwas. Und bitte, bitte, bitte und so. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, ich sage, jetzt muss es aufhören. Jetzt ist Schluss. Und dann habe ich mich niedergekniet und habe gesagt, Herr, was ist mit mir los? Warum habe ich solche Schmerzen? Die kamen und gingen. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, hat gesagt, du hast dich für einen Geist der Furcht geöffnet und dieser Geist quält dich. Und in dem Moment wurde mir bewusst, dass das nicht von Gott war, dass das vom Feind war und dass ich den Feind jetzt gebieten musste. Und auf meinem, ganz normal an meinem Stuhl habe ich dann im Namen Jesu geboten und habe einfach nur gesagt, Teufel, Geist der Angst, verlass mich jetzt. Ich habe mit dir nichts zu tun und ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Lass mich los. Ich gehöre Gott und ich unterstelle mich seiner Herrschaft. Mehr nicht. Und das hatte gereicht. Die Angst war weg. Die Symptome waren weg, ich blieb kerngesund, ich wurde dann schwanger, ich hatte nie wieder solche Schmerzen, nie wieder solche Fieberschübe, ich war vollkommen frei. Das Blut Jesu Christi, die Kraft des Wortes Gottes ist mächtig, gegen jede Attacke, gegen jeden Umstand in deinem Leben Sieger zu sein. Manchmal geht es vielleicht nicht so schnell, dann gib nicht auf. Manchmal hat man sich etwas ewig lange angewöhnt und dann hofft man, in 5 Sekunden macht der Herr alles neu. Wenn man sein Leben lang schon gelebt hat und sein Leben lang mit Angst gelebt hat, dann muss man lernen, auch wieder andere Muster von Gedanken anzunehmen und mal zu begreifen, Jesus hat mich wirklich befreit. Und deshalb ist die einzige Waffe dagegen, füll dich mit dem Wort Gottes. Ich nehme inzwischen einmal täglich eine ganze Predigt als, wie sagt man, Prävention. Ich fühle mich einfach, indem ich mit dem MP3-Spieler, mit dem Ohrdings, mit dem Auto-CD-Spieler, Mensch, Leute, wir haben so viel Technik heute. Lasst uns diese Technik nutzen bis zum geht nicht mehr. Beim Staubsaugen kannst du dir eine Predigt anhören. Es geht leicht, das macht mehr Spaß. Und du kannst, gleichzeitig hast du so viel Wort Gottes in dir und so viel Kraft, dass wenn der Teufel kommt und dein Kind kommt mit einem Symptom oder deine Situation verändert sich dramatisch oder deine Finanzen gehen den Bach runter, du bist wie gecharged, wie voll Kraft, so wie es im Wort sagt. Du stehst auf und sagst, du willst mich hier angreifen, du kommst hier nicht weiter. Im Namen Jesu, ich gebiete dir, weiche von uns, weiche von unseren Finanzen, weiche aus unserem Hause, weiche von meinen Kindern. Du hast mit uns nichts zu tun. Feind, gegen dich gehe ich an. Du hast nichts zu suchen in unserem Hause. Tu das. Du brauchst es nur mit einem Satz sagen. Du brauchst es nicht mal so laut sagen, wie ich es euch jetzt demonstriere. Das hat mit Temperament zu tun und mit Charakter. Ihr könnt es ganz ruhig sagen, wenn das schon euch hilft. Ich glaube, ich muss es selber mal immer hören. Stark und fest im Glauben sollt ihr sein und alle feurigen Pfeile abwehren. Ich möchte euch jetzt mal etwas zeigen. Eine Demonstration, die Gott mir mal gegeben hat, um euch etwas zu erklären, wie einfach das eigentlich ist.
Ups, hoch.
Könnt ihr das hinten sehen? Es ist nichts Tolles. Also es ist oben Gott, der Heilige Geist und Jesus und wir sind getrennt durch die Sünde von Gott, dem Heiligen Geist und Jesus. Der Mensch lebt hier unten. Und er ist ausgesetzt all den Umständen, die diese Welt hat. All den Versuchungen, all den Schwierigkeiten, all der Depression, all den Ängsten. Und ihr habt bestimmt genügend Bekannte und Freunde, die damit zu tun haben. Und die sind mehr beim Arzt als sonst wo. Und die lesen alle möglichen Berichte im Internet, wie krank man noch werden kann. Und das, was man glaubt, bekommt man. Ich hoffe, das ist euch klar. Was du aussprichst mit deinem Munde und glaubst in deinem Herzen, hast du. Ganz einfach. Und das Prinzip gilt für alle Menschen. Das ist nichts Besonderes, sondern es ist ein geistliches Prinzip, das funktioniert. Nun, Gott hat natürlich nicht gewollt, dass der Mensch von ihm getrennt ist. Denn wir haben heute Morgen in unserer Lektion gehabt. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Gott sagt auf der ersten Seite der Bibel, wir wollen Menschen schaffen, uns zum Bilde, in unserem Ebenbilde. Sie sollen herrschen über die Welt und sie sollen regieren. Sie sollen sich die Welt untertan machen und sie sollen nicht beherrscht werden. Und deswegen hat Gott natürlich einen Ausweg geschaffen. Und dieser Ausweg ist so genial und so einfach. Er hat Jesus ans Kreuz gebracht, der unsere Sünde durchkreuzt hat, der die Macht der Finsternis durchkreuzt hat. Und was passiert jetzt? Die Verbindung, die der Heilige Geist mit Gott und Jesus hat, die total eins sind, die total in enger Gemeinschaft leben. Diese Gemeinschaft wird jetzt komplett durch das Kreuz, indem wir mit hineinkommen in diesen wunderbaren Kreislauf. Das heißt, Jesus kommt zu uns, der Heilige Geist ist bei uns und wir haben durch das Kreuz direkten Zugang zu Gott. Du darfst jede Minute deines Lebens zum Thron Gottes kommen und er wartet auf dich. Er wartet auf dich. Komm zu mir. Ich habe die Antwort für deine Fragen. Ich habe die Lösung. Ich habe die Planung für dein Leben. Ich habe die Antworten für deine Situation. Komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lernt von mir und ich will euch geben, was ihr braucht. Wir dürfen direkt zu Gott gehen. Wir können über den Heiligen Geist beten, wir können über den Namen Jesus beten, wir können aber auch direkt zu Gott gehen. Und das ist das Großartige. Und wenige Christen, glaube ich, nutzen das aus. Ihr kennt die Geschichte von Hannah, die immer im Tempel war. Und sie hörte Gott und sie betete die ganze Zeit und sie fastete. Aber Gott möchte, dass wir jetzt 2006, diese Menschen, die hier sind, dass wir eine persönliche, ganz nahe Beziehung zu Gott haben, dass wir wissen, was er will, dass wir hören, was er sagt und dass wir unsere Anliegen zu ihm bringen. Und Gott hat für alle Situationen unseres Lebens, als ich das mal begriffen habe, das hat mich umgehauen, er hat wirklich für alle Fragen unseres Lebens die perfekte Lösung. Und er nutzt alle Dinge in unserem Leben. Er will uns verändern lassen. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Gottes Kinder. Ich möchte das mal lesen aus Römer Kapitel 8. Römer ist übrigens ein wichtiges Kapitel für euch, die ihr lernen wollt, im Sieg zu leben. Ich möchte euch das mal demonstrieren, wie das hier von Gott vorgegeben ist. Und er beschreibt es so deutlich, das kann man nicht mehr deutlicher sagen. Von Vers 1. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Alles verdammen macht der Teufel. Du bist nicht gut genug. Du bist ein Versager. Alleine dieses Wort Versager kannst du aus deinem Vokabular streichen. Es ist eine Lüge. Natürlich, wir alte Menschen sind Versager. Oh ja, wir haben es alle falsch gemacht. Aber in Christus, in ihm verwurzelt, sind wir nicht mehr Versager. Wir müssen es begreifen, dass Gott in uns eine neue Kreatur geschaffen hat. Und wir müssen lernen, diesem Menschen, dem neuen geistlichen Menschen, viel mehr Raum zu geben. Dann wird er immer stärker in uns dienen und wirken. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus Leben bringt. Wir sind angeschlossen an das Blut Jesu, an das Leben direkt von Gott. Wir haben göttliches Leben in uns. Wir sind angeschlossen an den Kreislauf, der durch Gott fähig ist und möglich ist, auf dieser Welt zu sein. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt, weil wir an die Sünde versklavt zu schwach sind, es zu erfüllen. Das müssen wir erstmal begreifen. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, dass wir denken, wir schaffen unser Leben alleine zu machen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn, oh ja, ich muss am Mikro bleiben, seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle, und jetzt musst du deinen Namen einsetzen, Margret, Ingrid, Gabriele, Maria, an meiner Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. So erfüllt sich in unserem Leben der Wille Gottes, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Gott bestimmt, Gott regiert in deinem Leben. Und er will es noch viel mehr. Wer seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt.
Wenn wir es zulassen.
Richtig.
Wir müssen zulassen.
Ja. Was unsere alte sündige Natur will, bringt den Tod. Regiert uns aber Gottes Geist, dann schenkt er uns Frieden und Leben. Von unserem Wesen her lehnen wir Menschen uns gegen Gott auf, weil wir seine Gebote nicht erfüllen und auch gar nicht erfüllen können. Deshalb kann Gott an denen, die so selbstsüchtig leben, keinen Gefallen finden. Mit anderen Worten, wenn du versuchst, selber gerecht zu sein, heilig zu sein, es selber zu schaffen, kommst du nicht weit. Du fällst von Loch zu Loch. Du wirst immer wieder versagen. Ich werde versagen. Ich bin nicht in mir heilig. Ich bin in mir nicht gerecht, in meinem alten Wesen. Aber Christus in mir ist es. Und wenn ich nicht mehr weiterkomme mit mir, kann ich auf ihn schauen und sagen, Jesus, du in mir bist der Sieger. Du in mir bist stärker als mein altes Wesen. Mein altes Wesen lege ich ab. Und das steht jetzt in den nächsten Versen. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Sag mal, Gott lebt in mir. Und er ist stärker als alle Sünde. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen eurer Sünde noch dem Tod ausgeliefert. Doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib wieder lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihren Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, ist dem Tod ausgeliefert. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes eure selbstsüchtigen Wünsche tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Gottes Kinder. Jesus möchte jeden Tag für jede Situation dir helfen. Dazu musst du dein Herz öffnen und ihn machen lassen, ihn führen lassen, ihm bereitwillig erklären, ich folge dir nach. Herr, ich tue, was du mir sagst. Und wenn du mich mahnst, dann werde ich die Mahnung hören, dann werde ich es tun. Und es geht wesentlich schneller, wenn wir gehorsam sind. Und es ist wesentlich angenehmer, wenn wir gehorsam sind, als wenn wir uns immer dagegen sträuben. Wir gehen mal auf einen Punkt der Krankheit. Was ist mit Krankheit? In 1. Johannes 5, Vers 14, übrigens das Wort Gottes sagt sehr, sehr viel über Krankheit und über Heilung. 1. Johannes 5, Vers 14 steht, wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Weil Gott solche Gebete ganz gewiss erhört, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Diese Gewissheit, dass Gott alle deine Gebete erhört, die brauchen wir. Wenn wir anfangen, selbst zu zweifeln, hat Gott mein Gebet gehört, dann fängt der Feind an, uns wieder zu belügen. Du bist es nicht wert, du kannst es nicht. Gott sagt, ich höre alle deine Gebete. Jedes Gebet, was du zu ihm rufst, jeder Schrei, den du zu ihm machst, den hört er. Und selbst wenn du gar keinen Glauben hast für die Situation, in der du stehst. Ein Beispiel aus meinem Leben, vielleicht kennen das einige, aber ich will es nochmal wiederholen, weil es einfach so plastisch ist. Mein Mann lag sterbenskrank im Krankenhaus. Übrigens lag er viele Male sterbenskrank. Und dieses Mal war es so schlimm, dass die Ärzte ihm noch 3 Stunden zum Leben gaben. Sie sagten, das wäre nur noch wenige Zeit, dass er überhaupt leben kann. Er hatte Malaria und wahrscheinlich eine Virusinfektion. Er lag seit 9 Tagen im Bett. Er war nicht mehr ansprechbar. Er war im Halbkoma. Wenn er zu sich kam, dann stöhnte er nur und sagte, ich will sterben. Das flüsterte er nur noch ganz leise. Er hatte lange keine Nahrung mehr zu sich genommen. Die Blutkörperchen waren auf ein Minimum reduziert. Die Ärzte haben gesagt, es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Und sie haben mich gebeten, ihn lieber aus dem Krankenhaus zu holen, damit er zu Hause stirbt. Ich konnte ihn nicht tragen. Ich war gar nicht körperlich in der Verfassung. Afrika ist da ein bisschen schlimmer. Man kriegt nicht eine Ambulanz, die einen den Wagen oder den Menschen nach Hause fährt. Ich hätte ihn mit meinem Auto nach Hause transportieren müssen. Ich habe daraufhin am Mitternacht dem Arzt gesagt, ich weiß, dass mein Mann im Sterben liegt. Ich weiß, dass wir nichts mehr machen können. Ich weiß, Sie haben alles getan, was Sie tun konnten. Und ich entlasse Sie jeder Verantwortung. Wenn er heute Nacht stirbt, dann ist das Gottes Wille und sonst niemanden. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Ich selber war in einem Zustand von, wer schon mal in so einer Krise war, weiß, wie das ist. Man ist total, man fühlt sich wie tot. Man fühlt nichts, man ist nicht verzweifelt, man ist auch nicht, man kann nicht beten, man kann nicht glauben, man fühlt sich wie benommen. Es ist wie in einem Film und man hofft, irgendwann wacht man auf. Es ist furchtbar, aber es ist ein totales Benommensein. So muss ich das beschreiben. Ich war auch fast nicht fähig zu fahren, hätte fast noch einen schweren Unfall in der Nacht gebaut, einfach weil ich so blind in diese Stadt hineinfuhr, aber ich musste nach Hause. Wir hatten Kinder zu Hause. Und dann lag ich in meinem Wohnzimmer auf dem Fußboden, weil ich konnte nicht mehr. Ich war am Ende meiner Kraft, meiner persönlichen Not. Alles war am Ende. Ich habe gedacht, Gott gibt's gar nicht. Ich habe ihn überhaupt nie gehört. Dann kommt der Feind mit voller Wucht und Zweifel. Man ist dann echt am Ende. Man denkt, das ist alles eine Spinnerei gewesen. Wie kann ein liebender Gott das zulassen, dass man als junger Missionar, frisch in Afrika angekommen, jetzt im Sterben liegt und dann noch frisch verheiratet und kleine Kinder. Und ne, die Welt macht dann ganz viele Fragen. Und so lag ich da in meinem Wohnzimmer und bin dann auch eingeschlafen aus Erschöpfung. Bin dann wenige Stunden später wieder geweckt worden von einem Afrikaner, der vor meiner Tür stand. Wir hatten keine Klingel, wir wohnten im Dorf. Es gab keinen Strom. Der hat an der Tür geklopft und hat gesagt, ich bin Missionar. Ich bin letzte Nacht hier nach Lagos, Nigeria. Ist eine Riesenstadt mit über 8 Millionen Einwohnern. Ich bin hier letzte Nacht reingeflogen mit dem Flugzeug. Als ich in mein Hotelzimmer trat, sprach der Geist Gottes zu mir, bete für eine Familie. Da steht ein Todesengel an deren Tür. Bete, dass dieser Todesengel vorbeigeht. Und dieser Mann hat diese Nacht gebetet für uns, wo ich nicht konnte, wo ich am Ende war, wo ich erschöpft lag. Da hat dieser Mann die ganze Nacht gebetet. Dann ist er am nächsten Morgen in das Frühgebet der Pastoren und die Afrikaner sind da ja großartig. Um 5 Uhr treffen sich alle Pastoren der Stadt zum Gebet. Und dann hat er gefragt, wo gibt's hier eine junge Familie, die gerade in diese Stadt gekommen ist und einer der Pastoren wusste, wo wir wohnten. Er hat sich ein Taxi genommen und ist rausgefahren, um mir zu sagen, Gott ist auf ihrer Seite, seien Sie nicht enttäuscht, Gott ist bei Ihnen. Ich wusste nicht, wie es meinem Mann geht. Der war 40 Kilometer entfernt im Krankenhaus. Ich musste noch zu ihm hinfahren. Ich hatte kein Telefon, kein Strom und bin dann rüber ins Krankenhaus. Und als ich dort ankam, kamen die Schwestern entgegengelaufen und sagten, Frau Wendland, Ihr Mann geht's gut, kommen Sie schnell. Die waren so erfreut und freudig und ich konnte noch nichts fühlen. Ich war immer noch benommen. Ich bin meinem Mann begegnet und er hat gesagt, Schatz, Jesus ist mir letzte Nacht begegnet. Er hat mich aufgerichtet. Ich habe noch einen Auftrag zu erfüllen. Er hat sich dann die Schläuche selber aus den Armen gezogen, ist unter die Dusche gestiegen. Die Nachtschwester wollte die Leiche finden und die Leiche war nicht mehr zu finden. Und so ist er wieder aufgestanden. Auch wenn wir nicht beten können, Gott ist treu. Er weiß, was wir können. Er weiß, wie weit wir können. Und er ist da. Und er hat genügend Menschen, hoffentlich, die für uns beten. Und deswegen manchmal, wenn wir, was sie da so schön geschrieben hat, die Geschichte am Anfang, wo sitzt du da? Das ist so wahr, diese Oma, die den Auftrag mit in der Nacht hatte, ne? Schreib diese Flaschen, schick sie jetzt ab. Und dann Jahre später kommen sie in dem Moment an, wenn jemand am Lebensende ist. So ist Gott. Er ist mitten in der Versuchung und mitten in der Attacke an unserer Seite. Heute bin ich wesentlich stärker. Heute weiß ich, wenn eine Krise auf mein Leben zukommt, dann erwarte ich ein großes Wunder. Aber das muss man erst mal ein paar Mal durchlitten haben, bevor man diese Gewissheit hat. Und ich denke manchmal, Glaube kommt durch die Erfahrung. Glaube ist nicht etwas, was du dir anlesen kannst. Und wenn du dann gehört hast, so ist Glaube, dann kannst du es einsetzen. Glaube kommt, indem du durchhältst, festhältst, durchglaubst und vertraust. Und dann schenkt Gott dir die Kraft, dass das, was er sich dann vorgenommen hat, dass das geschieht. Wir dürfen uns also darauf verlassen, dass wenn wir beten, dass Gott antwortet. Jetzt eine letzte Frage. Ich weiß, sie ist auf einigen Gesichtern hier geschrieben. Was, wenn Gott nicht antwortet? Das ist immer die Frage, die als erstes kommt. Eine ganz einfache Antwort. Gott bestimmt über Leben und Tod. Keiner sonst. Der Teufel hat keine Macht über den Tod. Wenn Gott einen geliebten Menschen aus dem Leben nimmt, hat er einen ganz liebevollen Gedanken dahinter und keinen bösen. Wir können uns jedes Mal entscheiden, werde ich bitter oder werde ich Gott wirken lassen an meinem Herzen. Wenn Gott einen Menschen zu sich nimmt, dann ist es für den Menschen garantiert das Beste. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von denen, die gegangen sind, zurückkommen will auf diese schreckliche Erde. Aber wir dürfen in dem Schmerz Gott heranlassen an unser Herz. Und unser Herz wird weich, wird empfindsam, denn Gott selber hat seinen Sohn gegeben und hat den Schmerz gefühlt. Er weiß, welchen Schmerz du durchlebst. Er hat sein Kind gegeben. Er hat sogar noch quälen lassen. Über viele, viele Tage. Und geißeln lassen. Aber er hat ein Mitempfinden mit uns. Und manchmal brauchen wir so ein Mitempfinden, um einen Dienst zu haben, den später Gott gebrauchen kann. Es ist deine Entscheidung, wirst du bitter und böse oder wirst du den Frieden Gottes empfangen und den Trost, weil dem geliebten Menschen, den du losgelassen hast, geht es gut. Auch dein Kind, das vorzeitig gegangen ist, eine Frau hier unter uns hat 7 Fehlgeburten gehabt, sie sind beim Herrn, denen geht es richtig gut. Sie freuen sich, sie sitzen in Gottes Schoß, sie sind absolut gut versorgt und du wirst sie sehen. Wir müssen es lernen, dass Gott das Leben und den Tod in seiner Hand hat. Und er nimmt Menschen vorzeitig. Das tut er. Er hat seine Pläne, hat seine Gedanken darüber und die sind immer gut. Immer. Ich könnte euch einige Geschichten erzählen. Jetzt möchte ich zu einem ganz wichtigen Punkt kommen und das ist der Punkt Verletzungen und Enttäuschungen. Obwohl ich bei Krankheit eigentlich noch nicht ganz fertig bin, aber da kommen wir gleich zurück. Verletzungen und Enttäuschungen. Unser Leben wird ständig durch Verletzungen und Enttäuschungen gelebt. Es ist so. Wir werden immer wieder von Menschen verletzt, wir werden immer wieder von Menschen enttäuscht. Das ist etwas, was auf dieser Erde ist. Und jetzt kommt die große Gnade. Gott möchte, dass ihr, die ihr hier anwesend seid und ihr, die diese CD hört, ihr, die ihr diese Botschaft hört, dass ihr begreift, wir haben die Kraft, gegen Verletzungen und Enttäuschungen durch die Gnade Gottes positiv zu reagieren. Wir können uns jedes Mal entscheiden, der Mensch tut mir Böses, der Mensch hat mir mein Geld genommen, der Mensch hat mich enterbt, der Mensch hat mich verlassen, ein Ehepartner, der Mensch hat mir etwas Furchtbares angetan. Aber Gott, du bist gerecht und auf dich hoffe ich und du wirst mich durchbringen und du trägst mich und du kämpfst für mich und du streitest für mich, denn das sagt Gott. Er selber steht auf für jedes seiner Kinder, wenn wir aufhören, uns zu verteidigen. So müssen wir es machen. Ich habe mal ein Erbe, wurde mir weggenommen von einem Menschen. Ein Erbe, was mir zustand. Und ich habe die Person gesegnet und habe gesagt, geh mit dem Erbe. Kurz darauf bekam ich ein viel größeres Erbe. Ich glaube, wenn wir Gott den Weg frei machen würden, dann würden wir staunen, was Gott aus unserem kleinen bisschen Elend macht. Wo wir doch manchmal festhalten und denken, wenn man mir das wegnimmt, dann ist alles zu Ende. Und Gott sagt, gib doch die lumpigen Kröten aus deiner Hand. Ich will die doch vermehren. Ein anderes Beispiel. Das passt zwar jetzt vielleicht nicht so bei Verletzung, Enttäuschung, aber bei den Finanzen. Und das ist ein wichtiger Bereich, weil da zwackt es ja bei so vielen Menschen, gerade jetzt mit unserer Hartz-IV-Geschichte. Und ich danke Gott, wenn bei euch es schwierig wird. Warum? Weil Gott sagt, ich bin dein Versorger und keines seiner Kinder wird um Brot betteln. Aber ihr dürft in dieser Krise, es ist eine Krise, dürft ihr jetzt eins begreifen. Ihr überwindet sie nur, indem ihr euch an den Versorger wendet. Und zwar so wendet, dass er euer Leben anfängt zu segnen und zu versorgen nach Strich und Faden. Ich erzähle euch mal, wie Gott es bei mir gemacht hat, nur als Beispiel. Bitte kopiert das jetzt nicht, um zu zeigen, wie individuell Gott reagiert. Wir waren Missionare, wir hatten 400 Mark, damals, das ist jetzt schon 30 Jahre her oder noch länger, zum Leben. Das war damals auch wenig, das war damals so viel wie heute 400 Euro. Wir haben damit schlecht und recht krepiert gelebt. Ich habe wirklich mich oft bei Gott beschwert. Und einmal war ich am Ende. Da habe ich gedacht, ich habe mir keinen Friseur leisten können. Ich konnte mir kein Kleid kaufen. Ich konnte überhaupt nichts. Wir haben 14 Stunden am Tag für Gott gearbeitet. Wir waren so harte Arbeiter. Wir haben alles getan, was wir wussten, was wir tun sollten. Und hier war unsere Finanzen in einem so artigen Zustand, dass wenn ich den Kühlschrank geöffnet habe, das war die gähnende Leere. Wenn wir Gäste hatten, hatten wir für den Rest der Woche nichts mehr zu essen. Also ich weiß, was das ist. Und dann bin ich zu Gott am Sonntagmorgen und ich habe da so richtig vor mich hingeheult in meinem Stuhl und habe gesagt, Herr, das Leben ist sowas von ungerecht. Wenn ich in der Wirtschaft tätig wäre und ich wäre das geworden, was ich werden wollte, Ärztin, ich hätte jetzt schön Geld, ich wäre versichert, ich hätte alles, was ich brauche. Und hier arbeite ich für dein Reich, du bist der König aller Könige und mir geht's so richtig schlecht. Und wisst ihr, was der Heilige Geist geantwortet hat? Du bist selber schuld. Da habe ich erst gedacht, ich habe mich verhört. Du bist selber schuld. Dann habe ich gesagt, Herr, ich bin groß geworden mit Zehnten geben. Das ist etwas, was man mir in mein kleines Kinderalter hinein projiziert hat. Meine Eltern haben immer Zehnten gegeben. Also wir haben unseren Zehnten gegeben. Ich habe gesagt, Herr, ich bin immer treu gewesen. Von diesen 400 habe ich dir sogar noch die 40 Mark gegeben. Zehnten. Und trotzdem hat Gott gesagt, du bist selber schuld. Und dann hat er mir das erklärt. Er hat gesagt, guck mal, was du machst. Du hältst das bisschen Geld so fest in deiner kleinen Faust. Und du hast so eine Angst, dass du es nicht schaffst, übers Monatsende zu machen. Die Rechnung und das schaffst du nicht. Und du hältst dein kleines Geld und jedes Mal, wenn es zum Opfer kommt, dann bist du, oh nein, ich kann doch nicht noch mehr geben, es reicht doch nicht für uns. Und deine ganzen Gedanken und deine Sorgen sind mehr beschäftigt mit deinen paar Kröten, um die es sich nicht mal lohnt, Gedanken zu machen, als um mich. Und dann hat Gott zu mir gesagt, mach doch mal deine Hand auf und gib mir mal das bisschen, was du hast. Und plötzlich habe ich verstanden, das geistliche Prinzip dahinter. Wenn wir nicht bereit sind, unser Leben zurückzugeben, leben wir es alleine. Wenn ich nicht bereit bin, meinen Mann Gott zurückzugeben, habe ich immer Sorge um ihn. Wenn ich nicht bereit bin, meine Kinder Gott zu geben, habe ich immer Angst um sie. Wenn ich nicht bereit bin, meine Finanzen Gott freiwillig zu geben, ganz freiwillig, Gott fordert nie etwas von dir, nur der Teufel fordert. Wenn ich nicht bereit bin, meine Finanzen Gott zu geben, kann er sie nicht segnen. Kann er sie nicht vermehren. Und an dem Tag habe ich mit Gott einen Bund geschlossen. Ich wusste gar nicht, dass das ein Bund ist. Ich habe Gott versprochen im Gebet. Herr, ab heute gehört all mein Geld dir. Alles, was ich habe, alles, was ich jemals besitzen werde, alles, was mir gehört wird, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt nichts, alles das gehört dir. Das ist dann einfach zu sagen. Und ich habe gesagt, Herr, mein Mann ist Bankkaufmann vom Beruf, er ist auch Pastor und Missionar, aber er ist auch Bankkaufmann. Ich habe gesagt, Herr, du musst zu ihm selber reden. Das kannst du ihm besser erklären als ich. Ab heute werden wir dir unser ganzes Geld zur Verfügung stellen. Mein Mann kam kurz darauf, 2-3 Wochen später, sagt, Schatz, ich habe unser ganzes Geld weggegeben. Da war eine Familie am Verhungern, die musste ganz dringend geholfen werden. Ich habe das Geld, was wir hatten, denen gegeben. In meinem Herzen war eine Freude. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es war wie Weihnachten und Neujahr und alles zusammen. Ich habe mich so gefreut. Ich habe gedacht, Herr, wir haben unseren Teil getan. Wir haben Menschen, denen es noch schlechter geht, gegeben. Wir haben unseren Teil erfüllt. Und das ist der Bund Gottes. Er sagt, gib mir, was du hast. Dann öffne ich dir meine Taschen. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, hat gesagt, und ab heute bitte mich, was du willst. Und ich werde es dir geben. Und dann habe ich gesagt, Herr, wirklich? Ich hatte kaum noch Glauben. Ja, hat er gesagt, probier es aus. Dann habe ich angefangen, für ein neues Auto zu beten, für eine Wohnung, für Möbel, für was ich brauchte, Kühlschrank, Waschmaschine, die ganz normalen Dinge des Lebens, die fehlten mir. Und habe angefangen, dafür zu beten. Und ich kann euch nur eins sagen, ich habe das jetzt über 27 Jahre ausprobiert. Rückblickend kann ich nur eins sagen, von dem Tage an war kein Mangel mehr in unserem Hause. Wie kann ich es dir nicht erklären? Da waren Gelder da waren Überweisungen da waren plötzlich Spenden gemacht, da kam jemand und brachte uns eine neue Waschmaschine, weil er sie nicht brauchte. Da kam ein anderer, der hat mir sein Geschirr geschenkt. Ich wurde überhäuft mit allem, was ich brauchte und wofür ich gebetet habe. Und mit einem nagelneuen Auto. Richtig großer Schlitten, den man uns geschenkt hat. Und mit einem Riesenhaus. Und mit Möbeln. Und mit den großen Geschätzen Gottes. Wir waren nur immer überwältigt und erstaunt, wie Gott es tat. Aber wir haben unseren Teil gehalten. Wenn Gott sagte, gebt Geld weg. Wenn Gott sagte, schenkt euer Auto weg. Wenn Gott sagte, gebt das weg. Dann haben wir es getan. Wir hatten Gott versprochen, unser Geld gehört dir. Und Gott sagt, dann werde ich dir das Himmelsfenster öffnen und Segen herabschütten, die Fülle. Versuch es, probier es aus. Gott wird dein Leben segnen, überbitten und verstehen, wenn du es ausprobierst. Verletzungen und Enttäuschung. Ich möchte gerne mit euch noch, übrigens, Gott wendet jede Verletzung und jede Enttäuschung in Segen. Das ist das Geniale bei ihm. Wir werden sogar oft in unseren Verletzungen und unseren Enttäuschungen etwas erleben, dass wir gerade da dann nachher eine Salbung haben, Menschen zu dienen. wenn du in einer besonderen Weise verletzt worden bist, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch. Joyce Meyer habe ich heute Morgen erwähnt. Oder wenn du in Missbrauch gekommen bist, weil Menschen dich irgendwo fies behandelt haben, dann wirst du dafür eine Salbung haben. Wollt ihr aufmachen? Macht gerne auf die Tür. Macht mal richtig auf, damit es lüftet. Macht mal hier auf. Nee, das ist wieder zu. Richtig auf, damit wir Luft kriegen. Sonst schlafen mir die Leute alle ein. Wollt ihr mal aufstehen? Euch recken geht's. In 2. Korinther 10. Korinther, 2. Korinther 10, von Vers 1 bis 5. Ich, Paulus, möchte mit euch noch eine persönliche Angelegenheit klären. Ja, das will er. Ich, Paulus, möchte mit euch noch eine persönliche Angelegenheit klären im Geist der Liebe und Güte Christi. Einige von euch sagen mir nach, ich sei feige und ängstlich, solange ich bei euch bin, aber mutig und zu allem entschlossen, wenn ich mich nur weit genug von euch entfernt habe. Zwingt mich bitte nicht dazu, tatsächlich hart durchgreifen zu müssen, wenn ich zu euch komme. Auf jeden Fall werde ich entschieden gegen alle vorgehen, die mir zu allzu menschliche Absichten unterstellen. Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, sagt Paulus. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. In diesem Sinne werden wir auch jeden Ungehorsam strafen. Aber zuerst müsst ihr als Gemeinde zum Gehorsam bereit sein. Paulus sagt, dass alles, was an menschlichen Gedankengebäuden sich gebaut hat, können wir niederreißen durch die Gnade Gottes. Alles, was an Lügen aufgebaut wurde, alles, was gegen dich gesagt wurde, alles, was man in deinem Leben gegen dich gebracht hat, das will Gott zerstören und offenbar machen. Das tut er jedes Mal anders, jedes Mal neu. Wir müssen begreifen, dass Gott mit uns ganz individuell einen Weg geht. Und er möchte, dass wir an gewissen Phasen in unserem Leben lernen, zu widerstehen und zu kämpfen in seiner Weise. Und da wird er dir helfen, ganz konkret helfen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir hatten eine Situation im Team, dass ein Ehepaar anfing, über uns Lügen zu verbreiten. Geistliche Leute, Lügen, massiver Art. Immer wieder, auf schlimmste Weise, sodass unser Name nachher in so einen Verruf geraten war, dass meine eigenen Freunde, auch geistliche Menschen, sich von uns abwandten. Und sagten, wenn das wahr ist, was ihr tut, wir hätten Geld geklaut, wir würden den Dienst verweigern, wir würden Dinge nicht, Verabredungen nicht halten. So eine Lügen ging es los und dann wurde es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Es war schließlich ein solches Sammelsurium von Lügen, dass keiner mehr da richtig durchstieg. Und jedes Mal, wenn wir versuchten, uns zu verteidigen oder zu sagen, so war es nicht, dann war das schon wieder abgedeckt mit anderen Lügen. Das Schlimme ist, wenn der Teufel mal reinkommt in ein Team oder in eine Geleiterschaft oder auch in Menschen, dann kommt er mit seinem Lügengeist und der ist so verwirrend, dass selbst die, die sonst einen Durchblick behalten, dann anfangen zu überlegen, wer ist jetzt wahr? Gott lässt das zu. Gott lässt tatsächlich solche Situationen zu. Nicht, weil er das schön findet, dass wir lügen, sondern weil er möchte, dass unser Herz verändert wird. Es wurde so schlimm, dass ich mich völlig isoliert fühlte, wusste, meine Freunde hatten sich von mir abgewandt und ich fing wieder an zu glauben, dass Gott uns verlassen hatte. Das ist immer, was der Feind will. Du bist nicht geliebt, du bist nicht angenommen, Gott hat dich verlassen. Wir mussten uns dann zurückziehen, wir durften dann keinen Dienst mehr tun, offiziell. Wir versuchten uns zu verteidigen, konnten nichts machen. Es war keine Möglichkeit durchzukommen. Das Lügengebilde hatte sich so weit ausgebreitet, dass hunderte von Menschen inzwischen Bescheid wussten. Also es war wirklich massiv. Und wir standen ganz isoliert und zur Wand. Und dann kam ein Moment in meinem Herzen, wo ich sehr bitter wurde, wo ich auch gegen Gott bitter wurde, wo ich dachte, Gott hat mich verlassen, er hat uns verraten, verkauft, allein gelassen. Diese Gefühle dürfen wir alle haben, dürfen sie Gott dann schön sagen. Möglichst nicht vielen Menschen, denn das ist Gift pur. Und dann habe ich in dieser Situation zu Gott geschrien und habe gesagt, Gott, gib mir eine Antwort. Was ist los mit uns? Wo machen wir Fehler? Ich war schließlich in einem Zustand, wo ich zu meinem Mann sagte, bin ich vielleicht schon schizophren? Tue ich Dinge, die ich nicht mehr weiß? Es war so schlimm. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und er hat nur einen Satz zu mir gesagt. Vergib deinen Feinden. Oh, Halleluja. Das wollte ich ja nur gar nicht. Da hatte ich null Lust zu. Ich wollte Gerechtigkeit, ich wollte Strafe, keine Vergebung. Aber mir wurde eins bewusst, ganz einfach. Gott sagt in seinem Wort, wenn wir nicht unseren Feinden vergeben, und unsere Feinde sind nicht irgendwelche Menschen, die wir nicht kennen, sondern es sind immer unsere Menschen, die um uns herum sind. Entweder die eigenen Verwandten und die Lieben oder die Gemeinde. Wenn wir denen nicht vergeben, wird er uns unsere Schuld auch nicht vergeben. Und das wurde mir nur logisch klar. Nicht im Herzen, sondern ganz logisch klar. Also Gott sagt, ich muss allen Menschen vergeben, die mir Unrecht tun, sonst kann er mir nicht vergeben. Und dann habe ich etwas getan, das hat mir damals sehr geholfen und ich glaube, vielen Menschen auf der Welt hilft das auch. Ich habe gesagt, Gott, auf dein Wort hin, sage ich jetzt, ohne Gefühle. Du weißt, ich fühle das Gegenteil. Ganz offen. Du weißt, ich fühle jetzt am liebsten Strafe und Gericht und sonst was. Aber ich sage auf dein Wort hin, ich vergebe diesen Menschen, die mir so viel Unrecht getan haben. Laut. Ich habe es laut gesagt. In dem Moment, wo ich das ausgesprochen hatte, war es, als wenn in meinem Herzen diese Versteinerung, diese Verbitterung anfing zu brechen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, Gott hatte mich gehört. Weil davor war nichts mehr. Da war keine Verbindung. Ich hatte keine Lust zu beten und Bibel zu lesen. Ne? Da macht man dann gar nichts mehr. So, wenn man so eine Isolierung erlebt. Und jetzt kam dieses Gefühl wieder, da ist Gott gewesen. Der hat mich gehört. Und dann kam eine Prophetin, eine wahre Schwester Gottes, die zu mir sagte, Gott zeigt mir, du hast eine Hingabe an Gott gemacht und der Feind hat alles genommen, was ihm in den Weg kam. Jedes Stückchen Mist und hat es um dich aufgebaut wie ein riesiger Wall. Und du stehst dahinter und du denkst, Gott hat dich isoliert. Aber Gott sagt, sei still, ich streite für dich. Boah, war das ein Wort. Die Schwester hatte keine Ahnung, was sie mir da sagte. Deswegen, wenn ihr solche Gaben habt, nutzt sie. Gebt sie weiter, auch wenn es euch manchmal keinen Sinn macht. Für den, der da drin steckt, macht es sehr viel Sinn. Das hat mir geholfen, nicht durchzudrehen oder zu verrückt zu werden, sondern durchzuhalten. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe dann gesagt, Herr, ich lasse die Sache jetzt los. Ich übergebe sie dir. Ob ich Recht bekomme oder nicht, es ist deine Sache. Und innerhalb wenigen Tagen, es war 1-2 Wochen, wurde die ganze Geschichte offenbar. Von Gott her. Nichts haben wir dazu tun können. Alles wurde offenbar. Jede Lüge wurde offenbar. Das waren so seltsame Umstände, da kann man nur sagen, das war Gott und sonst niemand. Und alles wurde wieder hergestellt und wir wurden wieder eingesetzt und wir wurden in Ehren eingesetzt und uns wurde vergeben und wir konnten vergeben und wir konnten Vergebung aussprechen. Wenn wir Gott das Zepter überlassen, dann kann er zum Zuge kommen. Und das ist der Grund, warum manche so wenig Sieg erleben, weil sie selber ihre Suppe kochen. Und dann kommt ein bitteres Kräuterchen dazu und noch eins und es schmeckt gar nichts mehr. Lass diese Suppe zurück an Gott gehen. Er hat eine bessere Suppe für dein Leben bereit. Er will nicht, dass du dich mit dem ganzen Elend abgibst, sondern das sollst du ihm überlassen. Wo man dich übervorteilt hat, wo man dich verletzt hat, enttäuscht hat, gib es an ihn ab. Reiß diese Festung nieder. Das sind Gedankengebäude, die um uns herum gebaut werden. Ich bin nichts, ich kann nichts, man hasst mich, man liebt mich nicht. Und Gott will nicht, dass wir diese Lügen glauben. Inzwischen mache ich etwas ganz Simples, ganz Einfaches. Das hilft mir so gut. Ich bin immer sehr praktisch. Jeder negative Gedanke ist nicht von Gott. Ganz einfach. Wenn jemand sagt, das Wetter ist so schlecht heute, sage ich, herrlich, mein Garten wird gegossen. Ja, einfach, fang das mal an, konsequent. Wenn dein Kind nach Hause kommt mit schlechten Noten, ich habe ja auch einen 14-Jährigen, der die Schule nicht erfunden hat. Dann habe ich ihm gesagt, Schatz, du wirst der beste Schüler. Du kannst es. Schatz, Gott hat so viel Weisheit für dich. Bitte ihn um Weisheit. Bitte ihn um Lust für die Schule. Du kannst es. Fang doch an, das ganze Ding umzudrehen. Und fange an, die Worte Gottes auszusprechen über deiner Familie, über deinem Leben, über deiner Situation. Wenn du krank geworden bist, Herr, ich danke dir für meine Heilung. Das wird ein richtiges Wunder werden. Weil der Arzt hat gesagt, da gibt's nichts mehr. Danke. Danke, Gott, dass du jetzt allmächtig am Wirken bist. Danke, Herr, dass du in unseren Finanzen eingreifen willst, weil da ist nichts mehr zu retten. Die Bank hat schon das zurückgezogen. Sie wollen uns keinen Kredit geben. Vater, du hast eine Antwort. Du hast eine Lösung. Mach doch das, was dieser Mensch tun soll. Geht doch direkt zu ihm, dem alles gehört. Dem Himmel und Erde, jede Macht, jede Autorität gehört, der unseren Kanzler Schröder in seiner Hand hatte und auch unsere Angela Merkel, der alle in seiner Hand hat. Habt ihr die Bild-Zeitung gestern gesehen? Ich bin Gott begegnet, Harpe Kerkeling. Ja, wirklich. Der hat gesagt, er hat Gott gesucht. Und er hat wirklich Gott gefunden. Nein, nein, das ist kein Scherz gewesen. Die Welt fängt an, Gott zu suchen. Der hatte so eine Not gehabt in seinem Leben, dass er wirklich Gott gesucht hat. Begegnen. In unserer Not, in unserer Schwierigkeit, in unseren Umständen will er uns begegnen und will uns total mit seiner Kraft erfüllen. Ich hätte noch ganz viele Bibelverse für euch, aber ich will es jetzt sein lassen. Ich glaube, dass ihr eins verstanden habt, dass Gott fähig ist und euch befähigen will. Absolut. Sieger zu sein in jedem Umstand. Und eure Erfahrungen werden viel dramatischer und schöner sein als meine. Aber rechnet mit ihm und macht euch eins nicht zunutze, dass der Teufel euch sagen darf, du darfst nicht zu Gott kommen. Das ist seine obertrickreiche Kiste, die er immer wieder rauszieht. Du hast nicht gebetet, du hast gelogen, du hast geraucht, du hast gestohlen. Jetzt komm ja nicht zu Gott, denn der hört dich jetzt nicht. Er weiß genau, dass Gott dir alles vergibt. Er weiß genau, dass er dir selbst diese blutrote Sünde vergibt, wenn du abgetrieben hast oder wenn du selbst einen Gedanken mit Mord gemacht hast. Alles das will Gott dir vergeben. Der Feind weiß das. Aber er will dir sagen, das kriegst du nicht vergeben. Da kriegst du keine weiße Wäsche. Und wenn du das begreifst, dass das der Feind ist, dass er mit nur negativen Gedanken kommt, nonstop, du bist verrückt, du bist depressiv, du bist dies und du bist das. Ich habe einen tollen Satz gelesen. Wisst ihr, wie man depressiv wird? Wenn man sich selber anguckt. Siehst du, wie du aus der Depression rauskommst, wenn du Gott anguckst? Ich fand das so voll cool. Und das ist die Wahrheit. Wenn du dein Leben anguckst und dich selber anguckst, kann man depressiv werden. Wenn du Gott anschaust und auf seinen Sieg schaust und dass er in dir leben will und viel mehr leben will und dass er deinen depressiven Charakter verändern will in einen positiven. Wow! Was für eine Antwort! Ihr seid mehr als Überwinder. Mach nochmal Fenster auf und ich möchte jetzt noch beten. Ach, und ich habe euch das schönste Bild in der Welt vorenthalten. Das hat mir so gefallen. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Warum zeige ich euch das? Jesus ist der Löwe von Juda. Er ist der starke König. Und Löwen, die machen nicht viel, ne? Die sitzen da nur und machen ab und zu mal. Und dann weiß die ganze Gesellschaft, der Löwe ist immer noch da. Du bist das kleine Lämmchen oder das Schäflein. Und wenn du dich in seine Nähe begibst, dann überleg mal, was der Teufel macht, wenn der jetzt auf dich zukommt. Und sagt, du wirst arbeitslos, du verlierst deinen Job, der Chef hat was gegen dich. Ha, das Schäfchen sagt, komm mal näher ran. Komm mal näher. My big brother, mein großer Bruder steht hinter mir. Er ist bei mir. Er passt auf mich auf. Dann kannst du ganz, ganz vergnügt sein, ganz keck sein, kannst ganz mutig werden, weil du weißt, du bist bei Jesus. Du bist nah an seiner Brust. Du bist ganz nah und geborgen bei ihm. Da kommt kein Teufel, kein Dämon mehr an dich ran. Lass uns beten. Herr, ich möchte dir danken, dass du durch deinen Heiligen Geist uns zu Überwindern machst. Und ich danke dir, Vater, dass du das, was jetzt heute Nachmittag an Worten in unsere Herzen gefallen sind, dass du das benutzt als Material, um unser Leben zu stärken, um unser Leben aufzubauen und aufzurichten und uns in eine Ebene zu führen, dass wir begreifen, du bist der Sieger, nicht wir. Wir sind stark durch dich. Wir sind geliebt durch dich. Wir sind mehr als Überwinder durch dich. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und unser Glaube braucht sich nur an dich zu wenden. Und dann kommst du mit deiner Macht in unser Leben. Und du vergibst uns alle Schuld und Sünde. Du nimmst uns allen Kleinglauben weg. Und du schenkst uns deinen gottgegebenen Glauben. Und ich bitte das heute Nachmittag, dass wir hier anwesend und an der CD diesen Glauben empfangen in unserem Herzen und in den Krisen durchhalten und festhalten an deinem Wort und das Schwert des Geistes nicht vergessen, dass alle feurigen Pfeile des Feindes auslöschen kann. Ich danke dir für alle, die zugehört haben. Ich danke dir für jeden, der heute Nachmittag berührt wurde. Ich danke dir, dass deine Kraft in uns mächtig ist und möchte jeden segnen, der anwesend ist. Und Vater, ich bitte dich, wenn heute Nachmittag hier Menschen sind, die in einer sehr tiefen Krise sind und vielleicht in einer großen Schwierigkeit sind, dass du sie gerade jetzt anrührst, dass du ihnen neuen Mut schenkst, dass sie nicht nur Worte gehört haben, sondern dass sie Realität erleben. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass da, wo Menschen auseinandergedriftet sind, Ehen kaputt gegangen sind, dass du da dein Liebesband wieder hineingibst und dass du die beiden wieder verbindest, dass sie eins werden vor dir. Nicht in ihrer eigenen Liebe, sondern in deiner Liebe. Weil du hast die Ehe erfunden und du willst, dass sie funktioniert und du willst, dass sie eins sind. Und da, wo Kinder weggelaufen sind, da, wo Krisen mit Kindern sind, Herr, da hast du Wege und Mittel, unsere Kinder zu ziehen mit deiner Liebe. Und ich rufe die Kinder, die verloren sind, dass sie zurückfinden zu dir, Jesus, durch Menschen, die wir noch gar nicht kennen, aber du hast sie bereit. Und ich danke dir, Herr, dass wir solche Kinder wieder haben, die dir nachfolgen. Und Herr, wo Arbeitslosigkeit ist und Armut, wo Menschen wirklich an den Existenzminimum leben, da bitte ich gerade jetzt, dass du hineinsprichst in ihr Leben heute Nachmittag und ihnen Mut gibst und ihnen Hoffnung gibst und ihnen Vertrauen schenkst, dass du ein guter Versorger bist. Du hörst jeden Schrei. Du willst nicht, dass deine Kinder um Brot betteln. Du willst, dass wir genug zu essen haben, aber dass wir unser Herz dir öffnen, damit du Antwort geben kannst in unserer Situation. Und Vater, ich bitte dich, wo Krankheit ist, wo Diagnosen gestellt wurden von Ärzten, dass da keine Heilung mehr ist, bitte ich im Namen Jesu, dass diese Diagnose, Herr, vor dein Kreuz, vor deinen Thron kommt und du sprichst das letzte Wort. Und du bist der, der über Leben und Tod entscheidet. Und wir wollen uns deiner Allmacht unterstellen und sagen, Herr, wir vertrauen dir und wir glauben dir, dass du uns erretten kannst aus der Hand der Krankheit und des Todes. Und wir vertrauen dir, dass du alles wohl machst. Ich danke dir, Jesus, für jeden, der anwesend ist. Und bete, dass die, die sich nicht trauen, vielleicht einen Glaubensschritt zu gehen, dass sie mutiger werden. Dass sie Mut bekommen, sich mit dir auf das Wasser zu begeben. Denn du hältst uns, du trägst uns und du führst uns. Und für die Personen, die mit eben diesen Lügen zu tun haben, die gemobbt sind, die zerrissen wurden, die so gesteinigt wurden, die so körperlich gelitten haben, weil Menschen ihnen so viel Unrecht getan haben. Vater, ich bitte dich, dass das Herz wieder zur Ruhe kommt. Dass wir dir vertrauen, dass du das letzte Wort sprichst, auch in dieser Mobbinggeschichte. Ich danke dir, Herr, dass du Gerechtigkeit willst und du willst dein Licht da hineingeben. Und ich bete, dass die Herzen nicht dicht machen, sondern dass sie für dich offen bleiben, dass du Trost und Antwort gibst und dass du Hilfe gibst und dass du die Lösung hast, wie auch immer. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen dafür. In Jesu Namen. Amen, Amen. Und Amen. Danke, dass ihr so tapfer zugehört habt und ausgehalten habt.